und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom FC Bayern Frauen Update. Und wir sind schon bei Folge 33, gestern das Spiel gegen RB Leipzig. Wir nehmen auf am Montag. Und ja, das war direkt ein heftiges, ein krasses Spiel zu Beginn der Rückrunde. Oder naja, die Rückrunde hat ja schon angefangen, aber zum neuen Jahr, nämlich 3:0 ging das Spiel aus und das war ein ziemliches Schneegestöber. Ich selbst war nicht vor Ort, aber Stübi hat alles vor uns beobachtet. Deswegen direkt die Frage zu Beginn erstmal. Hallo und erzähl uns gern, wie es war am Campus.
Ja, hallo. Kalt war es, wenig überraschend, aber gar nicht mal so kalt, aber es hat trotzdem sehr, sehr viel geschneit. Also ich bin um 17:45 Uhr, eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff da gewesen und da war der Rasen tatsächlich noch ziemlich grün und dann hat es eine halbe Stunde lang so extrem geschneit, dass da wirklich eine geschlossene Schneedecke auf dem Rasen lag. Dann haben wir im Presseraum auch schon gedacht, ob vielleicht sogar der Anpfiff in Gefahr ist, ob es vielleicht später werden könnte, ob vielleicht sogar das ganze Spiel unter Umständen abgesagt werden muss, aber dann wurden die Linien freigeräumt von Helfern mit Schneeschaufeln und dann konnte pünktlich mit dem orangen Ball angepfiffen werden. Was ganz spannend war, also ist tatsächlich die Arbeitsweise einer Rasenheizung. Also ich hatte da immer so ein bisschen die idealisierte Vorstellung, die schaltet man an wie eine Sitzheizung im Auto und dann bläst die den Schnee innerhalb von ein paar Minuten weg, aber selbstverständlich, wenn man sich das mal jetzt selbstverständlich so ein bisschen überlegt, kann das ja eigentlich gar nicht gehen. Das müsste ja eine unfassbare Heizleistung sein. Also tatsächlich läuft die tagelang und die sorgt vor allem dafür, dass der Boden eben nicht gefroren ist, was ja die Grundvoraussetzung ist, um Fußball zu spielen. Und die kann auch nicht irgendwie so extrem den Rasen aufheizen. Das würde ja bedeuten dann, dass das Gras kaputt geht. Also man kann ja nicht, wenn es -5 Grad sind, dann irgendwie den Rasen auf 20 Grad hochheizen, was ja auch wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich wäre, weil das einfach auch unfassbar teuer wäre und sehr viel Energie verbrauchen würde. Genau, und deswegen musste auf Schnee gespielt werden, was natürlich jetzt auch gar nicht mehr so oft eigentlich vorkommt. Also das ist ja wirklich selten geworden. Und es war natürlich für die Bayern Frauen nicht gut. Also eine Mannschaft, die auf schnelles Kurzpassspiel setzt, die auf Tempo-Dribbling setzt mit Ball am Fuß. Und der Ball rollt teilweise kaum noch, dann ist es klar, dass das natürlich ihr Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht hat. Deswegen mussten die Bayern-Frauen da ja ein Kampfspiel annehmen, ein Spiel, wo es darum ging, die Zweikämpfe zu gewinnen, wo es darum ging, auch Fehler einfach mal wegzustecken. Und das, denke ich, haben sie sehr gut gemacht. Da hat ihnen natürlich auch das Handspiel, das frühe, ganz gut in die Karten gespielt. Tanikawa hat sicher den Elfmeter verwandelt. Und dann ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit, ein Eigentor von Spitzner und ein Abstauber von Jovana Damjanovic hat dann das 3:0 gebracht.
Ich habe lustigerweise, hatte ich heute Morgen schon ein Interview mit dem Trainer, mit José Barcala, und er war da gerade fertig mit der Analyse des Spiels und meinte, das war selbst zum Anschauen im Nachhinein so schwierig, weil man den Ball kaum gesehen hat, weil es echt schwierig war. Er meinte, man hätte nicht spielen können, wenn nicht wenigstens die Linien frei gewesen wären. Das war wohl ja einfach sehr, sehr übel, sehr widrige Bedingungen, und er ist das ja auch nicht gewöhnt. Er meinte, er hat so ein Spiel noch nie gehabt, auch in der Schweiz nicht.
Ja, es waren sicherlich jetzt eigentlich keine Bedingungen, unter denen man Profifußball spielt. Also es gab so eine Szene, da hat eine Leipzigerin einen Einwurf gemacht und die stand sicherlich 50 Zentimeter im Spielfeld drin, weil sie es selbst auch nicht richtig gesehen hat und auch die Schiedsrichterin nicht. Also das ist schon sehr wild gewesen, so zu spielen. Aber gut, ja, also im Endeffekt ist es dann auch eine Prüfung gewesen, die die Bayern Frauen bestanden haben. Es hätte sicherlich auch schief gehen können, weil das, wie gesagt, halt viel von ihren Schwächen weggenommen hat und Leipzig sicherlich begünstigt hat, die Bedingungen. Aber ja, sie haben es gut gemeistert.
Am Ende hat man doch dann gesehen, ja, was sind sie da einfach sehr, sehr routiniert darin, auch den Ball dann in den eigenen Reihen zu halten, egal wie langsam er ist, da sind sie dominant genug und haben dann doch am Ende sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen und waren dann doch ein bisschen sicherer im Passspiel noch als Leipzig. Aber man hat es gemerkt und ich finde das vielleicht auch bezeichnend für die Partie. Sie sind ja doch immer stark auch bei Standardsituationen, aber es waren noch diesmal wieder zwei Standards, die zu zwei Toren geführt haben. Einmal der Elfmeter und dann eine Ecke, die dann zum Tor geführt hat. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen bezeichnend für das Spiel, ne? Also so richtig stellvertretend für eine Entwicklung, die vielleicht auch in der Winterpause stattgefunden hat, konnte man da jetzt wirklich überhaupt nicht erkennen.
Ja, dass man jetzt da irgendwie erwartet, dass da neue taktische Kniffe gezeigt werden, das war wirklich nicht drin. Also da ging es wirklich darum, ja, über Standardsituationen das Spiel zu gewinnen, vielleicht auch mal einen Fernschuss auszupacken und dann einfach den Sieg zu erzwingen. Und da hat auch wie so oft dann schon wieder in den letzten Wochen und Monaten die gute Bank den Ausschlag gegeben. Also Franzi Kett kam rein, Jovana Damjanovic, Jovi hat selber das Tor gemacht. Franziska Kett hat mit ihrem Schuss das Eigentor erzwungen. Die haben unter diesen schwierigen, kraftraubenden Bedingungen sehr viel Energie ins Spiel gebracht. Und das war dann sicherlich auch ein Punkt, warum das am Ende dann gewonnen wurde.
Und wenn wir direkt schon beim Personal sind, kam Armani in der 74. Minute ins Spiel. Bernadette Armani, wir nennen sie nur Armani, habe ich gelernt, steht auch auf ihrem Trikot drauf. Wurde eingewechselt für Georgia Stanway, begleitet auch ungefähr dieselbe Position, die Georgia Stanway hat, also ja, die Sechserin im Spiel vielleicht ein bisschen defensiver ausgerichtet, als Georgia das gerne hätte. Aber wie hast du sie wahrgenommen? Sie hatte ja dann doch gute und schlechte Aktionen. Aber wie ist sie dir aufgefallen?
Ja, es war ganz lustig, weil also sie ist aufs Feld gelaufen und ihr erster Ballkontakt war gleich ein richtig übler Fehlpass. Also der erste Ballkontakt in der Bundesliga, ich glaube, den wird sie gerne abhaken. Aber dann direkt danach hatte sie wirklich einige, wie ich fand, sehr gute Aktionen mit dem Ball, wo sie sehr ruhig war und auch so mit so Körpertäuschungen Gegenspielerinnen hat aussteigen lassen und war da auch dann direkt sehr präsent. Also wirklich im zentralen Mittelfeld, so direkt vor der Abwehr, wo man sie ja auch erwartet hätte. Und hat dann auch noch gelb für ein taktisches Foul gesehen. Also kann man wirklich sagen, sie war jetzt nicht irgendwie nur dabei, sie war direkt mittendrin. Und ich fand schon, dass sie mit ihrer Präsenz wirklich was dem Spiel was gebracht hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auf jeden Fall eine Option ist, um in den nächsten Wochen einige Minuten zu sammeln.
Ja,
Ich
auf
weiß auch
jeden
nicht,
Fall.
ob sie jemals unter solchen Bedingungen gespielt hat. Also wenn man aus der spanischen Liga kommt und die Kapitänin von der Elfenbeinküste ist, dann hat man wahrscheinlich eher selten Spiele im Schnee unter.
Die
Aber dafür
Bedingungen
hat sie es
werden.
auch wirklich gut gemacht, fand ich. Also es war unterm Strich, denke ich, ein sehr ordentliches Debüt.
Ja, die Bedingungen dann doch eher nichts für sie und vielleicht auch nicht für Edna Imade, die ja zum Beispiel gar nicht gespielt hat. Andere neue Stürmerin, die die Bayern-Frauen in der Winterpause bekommen haben. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, auch dass sie jetzt direkt gespielt hat, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass José Bacalá sie in den nächsten Wochen schon auch mal so ein bisschen testet und schaut, ob sie in der kommenden Saison Stanway dann ersetzt und Stammspielerin wird, oder? Also ich könnte mir das schon gut vorstellen.
Also wir hatten das in der letzten Folge, haben wir schon darüber diskutiert, wie viel sie spielen kann. Und da habe ich ja da schon die These aufgestellt, dass sie eigentlich eine Sofortverstärkung sein könnte, weil es eben so eine Spielerin, eine wirkliche, sag jetzt mal, wie Tuchel immer gesagt hat, eine Holding Six gar nicht gibt im Kader aktuell. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade so in den Spielen gegen stärkere Gegnerinnen, dass man da sie braucht. Einfach jetzt zum Beispiel, wenn das nächste Heimspiel ist gegen Wolfsburg. Da würde ja theoretisch auch ein Unentschieden reichen, dass man da das Mittelfeld einfach mit ihr deutlich defensiver ausrichtet, dass sie die Sechs nimmt. Georgia rückt eins vor auf die Acht. Und dass man dann einfach sagt, ja, hey, wir lassen das jetzt vielleicht mal ein bisschen defensiver angehen, lassen mal Wolfsburg ein bisschen kommen, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so die Spielidee vom FC Bayern ist. Und ich glaube, für solche Situationen ist sie extrem wertvoll. Und ich glaube schon, wie gesagt, also ich glaube schon, dass sie wirklich relativ viel spielen könnte in den nächsten Wochen.
Mich hat es ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass Bacalá ihr noch ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit gibt. Aber ja, ist natürlich super, gerade für sie und vielleicht ja auch für Stanway, die dann in ihren letzten Wochen beim FC Bayern doch noch mal ein bisschen offensiver spielen kann, wie sie es ja sowieso gerne hätte.
Spannend ist, dass Armani wurde dann gefragt, auch von den Clubmedien, ob sie für ein Interview bereit ist. Dann hat sie gesagt, ja, I don't speak English. Und dann ist sie weggegangen. Also sie kann tatsächlich nur Spanisch anscheinend. Also ist jetzt, was grundsätzlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig wäre. Das trifft auf Edna Imada übrigens genauso zu. Aber es geht natürlich dadurch, dass der Trainer einfach Spanier ist, der sich mit den beiden dann unterhalten kann. Also sie können wohl im Training ganz gut verfolgen, was da gesprochen wird, so die Fußballsprache auf Englisch. Aber jetzt so Konversationen auf Englisch sind wohl noch nicht möglich. Und das ist natürlich schon auch für die Integration in so ein komplexes Spielsystem jetzt nicht so einfach, denke ich mal. Und da hilft es natürlich sehr, dass der Trainer Spanisch sprechend ist.
Ja, es ist total spannend, weil solche Fälle gibt es ja doch relativ selten beim FC Bayern. Mir ist da direkt Sayonara eingefallen, die auch nur Portugiesisch gesprochen hat und damals ja auch noch den Nachteil hatte, dass es eben niemand außer ihr gesprochen hat. Jetzt haben die beiden zumindest den Vorteil, dass Barcala mit ihnen Spanisch sprechen kann, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es schwierig wird, in das Mannschaftsgefüge reinzukommen, wenn man so eine klare Sprachbarriere hat. Oder wie siehst du das?
Also da wurde gestern auch dann in der Mixzone mit José Barcala drüber gesprochen und wir haben ihn auch gefragt und dann hat er gesagt, dass die Bayern-Mannschaft einfach bekannt dafür ist, neue Spielerinnen sehr offen zu begrüßen und es gibt wohl auch ein, zwei Spielerinnen im Kader, die Spanisch ein bisschen zumindest können, also Caro Simon wohl, Clara Bühl wohl auch und es gibt wohl schon die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Ja und gut. Sie haben natürlich dann auch sich selbst. Also Tanara war damals, glaube ich, wirklich die einzige in der Mannschaft, wo damals, glaube ich, auch noch mehr Deutsch gesprochen wurde, als es vielleicht jetzt der Fall ist, die nicht so international noch nicht war. Ja, also die Situation ist vielleicht schon ein bisschen besser. Aber klar, jetzt hier so in den deutschen Winter zu kommen, das ist bestimmt nicht so einfach, wenn man direkt aus Spanien rüber wechselt und dann noch die Sprachbarriere hat, ja.
Müssen Sie sich dran gewöhnen. Genau. Aber das war ja schon mal ein guter Einstand. Lass uns noch über zwei andere Personalien sprechen. Und zwar einmal Tuva Hansen, die gestern auch, die nicht im Kader war gestern und über die jetzt ein bisschen spekuliert wird, ob sie vielleicht sogar noch in der Winterpause wechseln könnte. Kam ja damals im ersten Jahr unter Alex Strauß als Sofortverstärkung für die Abwehr, konnte damals auf der Außen- und auf der Innenverteidigerin-Position spielen, hat es dann häufiger auf der Außen gemacht und ist jetzt unter Barcala kaum mehr gesetzt. Also kommt, wenn dann rein und auch das in den letzten Monaten eher selten. Von daher könnte ich mir das prinzipiell schon vorstellen, dass sie eine Wechselkandidatin ist. Der FC Bayern selber hat noch nichts dazu gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da auch versuchen, möglichst dicht zu halten und ja, das wenn dann einfach zu verkünden. Aber ja, so ein richtiges Bekenntnis gab es jetzt zum Beispiel auch von José Barcala nicht. Wie schätzt du die Situation ein?
Ja, es wäre, denke ich, absolut nachvollziehbar, wenn sie wechseln würde. Also ich glaube, sie ist sowohl auf den Außenverteidigerinnen wie auf den Innenverteidigerinnen-Positionen eigentlich ja maximal die dritte, vierte Variante, die dritte, vierte Option im Moment. Also da ist wenig Aussicht auf Spielzeit. Andererseits wird sie wahrscheinlich bei 10 anderen Bundesligistinnen absolut unangefochtene Stammspielerin sein. Und sie war gestern auch, glaube ich, nicht im Stadion. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum, was da dahinter gesteckt hat, aber ja, könnte mir schon gut vorstellen, dass da irgendwas läuft, dass sie, keine Ahnung, vielleicht ins Ausland wechselt, vielleicht auch zu einem anderen Bundesligist. Also ich glaube schon, dass es da auch viele Interessenten für sie gäbe.
Ja, das glaube ich auch.
Müsste dann natürlich jetzt bald passieren, weil ja das Transferfenster jetzt, glaube ich, auch bald schließt dann.
Genau,
Ja.
oder eben im Sommer, wenn dann vielleicht noch mal die Optionen ein bisschen mehr sind. Das wäre jetzt wahrscheinlich dann eher sehr, sehr kurzfristig. Auch eher ein Wechsel im Sommer könnte ich mir vorstellen bei Marla Groß, der Torhüterin. Das wurde ja auch zuletzt immer mal wieder spekuliert. Sie kommt kaum zum Einsatz. Die klare Nummer 1 ist Ena Mamutovic, die auch einen sehr, sehr guten Job macht, die auch häufiger jetzt schon zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Da muss man einfach sagen, sie ist auch einfach die klar bessere Torhüterin. Ich glaube, da besteht inzwischen kein Zweifel mehr dran. Ja, und Maler hatte natürlich jetzt auch durch ihre Krebserkrankung in der vorigen Spielzeit sehr, sehr schwierige Bedingungen. Ist danach nicht mehr so richtig arg viel zum Zug gekommen, hatte ein paar Partien in der Rückrunde noch, aber eigentlich hatte Mamutovic ihr klar den Rang abgelaufen und das könnte natürlich nicht der Anspruch einer Marla Groß sein, die davor Stammtorhüterin war. Von daher könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sich vielleicht zum Beispiel gerade in der Bundesliga einen anderen Club sucht.
Ja, die Situation war ja so, dass da zwei junge, ambitionierte Torhüterinnen quasi in den direkten Wettkampf gegeneinander gesetzt wurden. Das scheint im Moment, wie du schon gesagt hast, ganz klar für Ena Mamutovic gelaufen zu sein, also sowohl beim FC Bayern wie auch in der Nationalmannschaft, wo sie ja immer zum Kader jetzt gehört. Und klar, also es wird natürlich absolut Sinn machen, für Malda Groß dann auch zu wechseln und dass die Bayern sich dann da auf der 2 und 3 im Tor anders aufstellen, vielleicht wieder eine Routinierin holen, die hinter Mamutovic spielt, die vielleicht jetzt nicht mehr so die Ambitionen hat wie Malda Groß, auch wirklich irgendwo Stammtorhüterin zu sein. Also dass eine klare Nummer 2 dann geholt wird. Und ich denke, auch für Malda Groß wird es auch einen guten Markt geben. Also da gibt es bestimmt viele Vereine, die Interesse hätten, sie unter Vertrag zu nehmen.
In der Bundesliga gibt es ja auch immer mal wieder Wechsel-Torhüterinnen, die dann doch vom Ausland umworben werden. Von daher kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und es wäre natürlich auch wünschenswert für sie.
Absolut.
Genau, wir hatten es schon am Anfang angesprochen. Aufgrund der Witterung gab es auch andere Partien, die in diesem Wochenende gar nicht angepfiffen wurden, unter anderem das Spiel Wolfsburg gegen Jena, was dazu geführt hat, dass der FC Bayern seine Führung in der Tabelle erstmal sehr bequem ausbauen konnte und ja, inzwischen 9 Punkte vor dem VfL Wolfsburg liegt. Genau, die müssen jetzt noch ein Spiel mehr austragen, dann eben unter der Woche, also das Nachholspiel. Und ob das Spiel der Bayern-Frauen am Freitag gegen Jena stattfindet, das steht jetzt am Montag auch noch nicht so ganz fest. Es ist wieder Schneefall angekündigt in Jena. Am Mittwoch soll es ein Update geben, ob das Spiel stattfinden kann. Aber ja, das ist alles andere als fix, dass diese Partie stattfinden kann.
Ja, also ich meine, ohne Rasenheizung hätte das Spiel in München mit Sicherheit auch nicht stattgefunden. Und ich habe das gelesen, in Jena gibt es ja auch eine Rasenheizung, die ist verbaut, die wird aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht eingeschaltet. Also weil sich das scheinbar nicht ausgeht, für Jena irgendwie den Rasen zu heizen, was natürlich auch sehr, sehr traurig ist für ein Bundesligaspiel. Also wenn das wirklich so wäre, dass man die Technik hat und einfach kein Geld, um die einzusetzen und deswegen Bundesligaspiele ausfallen müssen, das ist wirklich traurig.
Ja, aber es wäre zumindest, also ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist, weil eine Rasenheizung eben doch sehr, sehr viel Energie kostet.
Ja, ich habe auch gelesen, dass das wohl bis zu 3.000 € am Tag kostet. Und wenn man natürlich den Rasen mehrere Tage vorher durchheizen muss, dann ist das natürlich ein Faktor, ja.
Auf jeden Fall, von daher, das wäre schon bitter, aber umso bitterer natürlich selbst, also für Jena selber, die mehrere Spiele dann nachholen müssen, die einen sehr engen Plan mit vielen englischen Wochen dann im Frühjahr haben und für ein Team, dem es ja sportlich und wirtschaftlich auch nicht so gut geht, natürlich doppelt bitter.
Es ist natürlich genauso bitter auch für Wolfsburg und Bayern, weil jetzt hat man Zeit, die Spiele zu machen. Jetzt hat man keinen Stress im Moment, keine englischen Wochen in dem Sinne, jetzt so enge Taktung. Und wenn dann die Spiele vielleicht irgendwann nachgeholt werden müssen, wenn man sowieso schon viele Spiele hat, ist das natürlich ärgerlich.
Auf jeden Fall. Es ist wieder los dann mit der Champions League. Für Wolfsburg noch ein bisschen früher als für den FC Bayern. Aber die engen Wochen mit mehreren Spielen, die werden bei beiden Vereinen wieder kommen. Ein letztes Thema, das wir noch ansprechen müssen, sind die Montagsspiele. Wir hatten sie ja schon öfter im Podcast hier thematisiert. Zuletzt in unserer Fanfolge mit den beiden Fans, die wir hier interviewt haben, die sich auch ganz klar gegen die Montagsspiele ausgesprochen haben. Und da gab es jetzt einen offiziell organisierten Protest mit einem gemeinsamen Brief von allen Bundesligisten, die ganz klar gesagt haben, wir möchten das nicht mehr. Wir fahren unter der Woche an einem Montag mehrere hundert Kilometer zu spielen und müssen das alles selber zahlen, weil das ja da eben Arbeitstage draufgehen und weil das sehr, sehr viel Geld kostet unter der Woche. Es ist für uns nicht tragbar und wir sehen das nicht mehr ein, dass wir da den Kürzeren ziehen. In der Männerbundesliga gibt es das ja auch nicht. Genau, und deswegen gab es in mehreren Stadien auch Protestaktionen, den wahrscheinlich größten bei Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, die 6.000 Fans, glaube ich, im Stadion hatten und die am Anfang ganz klar gesagt haben, nee, wir bleiben jetzt ruhig, wir sagen nichts, wir bleiben still. Und das war dann natürlich schon sehr, sehr eindrücklich, das Ganze, das ja, sehr wirkmächtig. Und auch Bianca Rech hat sich zuletzt geäußert, die Leiterin Frauenfußball vom FC Bayern, die du ja auch gefragt hattest in der Presserunde, wie sie denn dazu steht.
Genau, also ich habe sie angesprochen, habe sie gefragt, was sie von den Montagsspielen hält, ob sie den Protest der Fans nachvollziehen kann. Den O-Ton würden wir jetzt einfach mal abspielen, dann könnt ihr selbst hören, was sie gesagt hat.
glaube, schwierig, ein bisschen ist es schwierig, die Balance zu finden. Auf der einen Seite verstehe ich das aus Fansicht natürlich. Fans müssen lange Reisen auf sich nehmen, müssen Urlaub nehmen, um eben die Spiele auch zu besuchen. Und das ist ja unser Anspruch, dass wir die Stadien ja voll haben, dass die Fans kommen, sich die Spiele anschauen. Und das ist halt mit den Montagabendspielen sehr, sehr schwierig und auch eine Herausforderung für den Fan. Auf der anderen Seite ist es natürlich von der Liga, dass wir die Sichtbarkeit im TV brauchen und dass ein Slot ist, den wir nutzen können. Das ist auf der anderen Seite wiederum das Gute. Andererseits aus Vereinssicht ist das für uns auch immer wieder eine Herausforderung, die Abendspiele, weil das ist auch für uns, je nachdem, bei Auswärtsspielen mit erheblichen Kosten verbunden, weil wir in der Regel auswärts spielen. Wir müssen eine zusätzliche Übernachtung zahlen. Und das ist natürlich auch für uns nicht immer ganz einfach und auch nicht immer wünschenswert. Aber ich kann beide Seiten sehr gut verstehen.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil sie im Prinzip ja dieselben Struggles haben, die auch die Fans haben. Eine Übernachtung mehr, weite Fahrten an einem Tag, an dem man eigentlich alles anders machen möchte, als viel durch die Gegend fahren. Aber die Sichtbarkeit ist natürlich gerade im Frauenfußball ein sehr entscheidendes Argument.
Es ist für alle, die im Stadion sind, keine gute Sache. Das muss man ja ganz klipp und klar sagen. Also auch gestern Abend, die Anpfiffzeit um 18.30 Uhr, also das ist, wie sollen denn Menschen aus Leipzig 5 Stunden um 20.30 Uhr, wenn dann Schlusspfiff ist, noch zurückfahren? Dann kommen wir irgendwann mitten in der Nacht wieder in Leipzig an. Und das Gleiche trifft ja auch am Freitag dann auf die Bayern-Fans zu, die dann vielleicht nach Jena fahren. Und es sind immer diese schwierigen Anstoßzeiten. Aber klar, der Montagabend ist der allerschlimmste, weil man im Normalfall montags arbeitet und Dienstag arbeitet. Und dann, wie soll man da irgendwie Montagabend irgendwo ins Stadion gehen? Und das trifft klar auf die Spielerinnen und alle anderen ganz genauso zu. Also man muss dann ja auch überlegen. Ich nehme mal an, dass die Leipziger Mannschaft gestern Abend auch noch irgendwie nach Hause gefahren ist und sich keine Übernachtung in München mehr gegönnt hat. Und sonst ist ja auch der freie Montag dann wahrscheinlich weg für die Spielerinnen. Und das trifft auf alle zu. Also es gibt aus dieser Sicht von den Leuten, die wirklich im Stadion sind, die beteiligt sind, eigentlich kein Argument für Montagsspiele. Aber wir beide wissen ja auch, wie es ist, wenn man fürs Fernsehen arbeitet. Da ist natürlich so ein Slot äußerst attraktiv, wenn kein anderer Sport ist, wenn keine Konkurrenz ist. Und das war früher in der zweiten Bundesliga Männer, als es noch das Montagsspiel im DSF gab, war das eine Riesensache fürs DSF und auch für die Leute, die vielleicht gerne Montagabend zweite Liga geschaut haben. Aber für die Fans war es eine Katastrophe. Und das war dann später in der Bundesliga so. Es gab immer Proteste. Und jetzt ist es die Frauenbundesliga, die diesen Slot bedient. Ja, und gestern wurde in den Stadien überall 14 Minuten geschwiegen. Man darf gespannt sein, wie das ankommt, ob man damit was bewirken kann, ob man es vielleicht wirklich schafft, diesen Slot irgendwann wieder abzuschaffen, damit sich die Stückelung des Spieltags vielleicht zumindest aufs Wochenende beschränkt. Den Fans wäre es zu wünschen, die so viel investieren.
Ja, es bleibt jetzt einfach abzuwarten, was die neu gegründete Frauenbundesliga, der Verein, was die da jetzt anstellen werden, welchen neuen Vertrag sie mit den TV-Anstalten aushandeln werden und welche Rolle da auch denn die Fans einnehmen können und wie die Sichtbarkeit dann sein wird. Ich bin total gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch Sinn macht, diesen Slot weiterhin zu besetzen. Aber ja, da bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie die FBL agiert und wie das in Zukunft generell aussehen wird. Ich finde ja aktuell die Stückelung generell fast schon eine Zumutung. Nicht nur für die Fans, auch für den Verein selber, für die Journalisten, weil man ja oft gar nicht mehr genau weiß, wann das Spiel jetzt angepfiffen wird, weil es so viele unterschiedliche Anpfiffzeiten gibt.
Ja.
Daher, da muss sich auf jeden Fall was ändern.
Ja, und also man könnte da vielleicht auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bei den Ansetzungen einfach auch haben. Also das ist vielleicht wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel das Spiel Bremen gegen Bayern an einem Montagabend um 18 Uhr angepfiffen wird, also was bedeutet das für die Bayern-Fans? Also das ist die weitestmögliche Entfernung. Das ist eine Fahrt komplett durch die ganze Republik von Süden nach Norden. Vielleicht könnte man da ja irgendein Spiel ansetzen, wenn es schon Montag sein muss, sagen wir mal in Nürnberg oder so, also wo man dann vielleicht nur 2 Stunden hinfährt und nicht 8.
Ja.
Das wäre vielleicht schon mal ein Anfang, irgendwie ein bisschen den Fans entgegenzukommen.
Gab ja auch, das Nürnberg-Spiel war doch auch jetzt in der Hinrunde ein Spiel unter der Woche, wenn ich das richtig im Kopf
Ich
habe.
glaube auch, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr sicher.
Ja, es bleibt auf jeden Fall ein heißes Thema. Es wird weiter viel diskutiert und bleibt abzuwarten, was dann der neue TV-Vertrag mit sich bringt.
Auf jeden Fall.
Genau, damit würde ich sagen, haben wir es für diese Folge. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und schauen, ob das Spiel gegen Jena stattfindet am Freitag und werden euch dann nach dem nächsten Spiel, wann auch immer es sein wird, wieder ein Update geben. Genau. Bis dahin, habt eine schöne Woche.
Bis dann, tschüss.